Und essen kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 136. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Spannend an der Sache ist wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. In letzter Zeit sind wir aber wirklich, wirklich fleißig, was WinzerInnen-Folgen angeht. Also wirklich direkt vor Ort.
Letzte Woche haben wir nämlich wieder eine Winzerfolge gehabt. Zum wiederholten Male jetzt in letzter Zeit. Und ich bin sehr stolz auf uns. Ich finde das super, dass wir es jetzt ein paar Mal geschafft haben hintereinander. Und so waren wir beim Stefan Wellanschitz von Kolfock im Mittelburgenland. Und cool war das. Der hat uns nicht nur erzählt, woher der Name Kolfock kommt, sondern und wie das Weingut natürlich auch entstanden ist, weil das ist ja keine so ganz klassische Familienweingutsübernahme, obwohl es das auch gibt, das Familienweingut Wellanschitz. Aber wir haben ja Kolfock und da haben wir drüber gesprochen im Detail und er hat uns natürlich auch Wein eingeschenkt und zwar nicht nur einen.
Er hat uns sogar zwei eingeschenkt, richtig. Nämlich einerseits den Welschriesling Nolens Volens 22 und dann den Furmint Remember aus 22. Also zwei Fassproben, die gerade so in der Füllung waren. Und er hat uns versprochen, die kommen dann gleich am Markt. Und ich glaube, sie sind aktuell noch immer nicht da.
Nein,
also
wir
müssen da 21er Jahrgänge trinken, aber das ist kein Problem, weil das ist auch richtig, richtig geil. Ne? Wir haben so in der Folge ja so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, und insgesamt, ihr wisst ja, wir sind Fans vom Stefan, das taugt uns, was er macht mit Kolfock. Gerade diese ja, autochthonen Rebsorten im Fokus und auch diese Interpretationen, die er da immer liefert, die dann doch sehr, sehr eigenständig sind und nicht einfach nur klassische Rebsortenvertreter, wenn man jetzt zu wollen. Also er spielt sie schon viel.
Er spielt sie halt geil. Und was er da rausholt teilweise, ist absoluter Wahnsinn.
Ja.
Ja, und sowohl im roten als auch im weißen Bereich. Er hat es ja nochmal gesagt, wir haben zwar zwei Weißweine gehabt, aber auch seine Rotweine,
blaufränkisch
sind richtig schön.
Mega.
Tja, und jetzt habe ich wieder einen Wein für dich mitgebracht.
Sehr schön. Endlich wieder Sprudel.
Ich habe ein bisschen eine Sprudelwelle aktuell.
Ja, genau, ich hab's gemerkt. Jetzt haben wir bei deiner letzten Folge ja die Champagne gehabt.
Genau.
Jetzt haben wir gleich wieder Sprudel.
Jetzt haben wir gleich
das
wieder Sprudel.
Sehr schönes, intensives Goldgelb hier in meinem Glas.
Ich finde, wir haben jetzt generell eine super schöne Abfolge gehabt. Wir haben jetzt Weißwein oder halt slightly orange Wein gehabt, Steffi Krämer. Dann haben wir was Rotes gehabt und jetzt haben wir wieder Sprudel. Ich finde diese Abfolge gar nicht so schlecht tatsächlich.
Und wir haben gleich mal so wunderschöne Apfelschale, finde ich, also Birne dazu. Also das ist ganz das Erste, was für mich mal kommt, ist so eine frische Fruchtigkeit da drinnen.
Ich finde Apfelschale gut, ja.
Voll, also es ist wirklich so diese Schalen, was du überschneidest, wenn du den Apfel schößt, genau diese Aromen, die da frei Krispe werden.
Genau. Für mich ist tatsächlich über der Apfelschale das Kräuterspaßthema.
Das Kräuterspaßthema ist da, aber das wäre jetzt für mich so der zweite Punkt erst gewesen.
Wirklich?
Ja. Also zuerst war gleich mal so Vollgas diese Apfelschale, dann kommt so das Kräuterding. Ich finde, es hat auch so leichtes Gewürzthema da.
Ja.
Also es hat schon wieder so, vor allem wenn du ein bisschen tiefer reinriechst, wird das ein bisschen mehr in Richtung so gelber Apfel auch dazu und ein bisschen so Nelken und Späße dazu. Mhm. Aber eben auch so eine feine Kräuterwürze, die halt mit dieser Frische auch mitkommt, finde ich.
Ja, wobei ich schon wirklich bei diesem Sommer-, Spätsommerwiesen-Thema bin, was das Ganze angeht. Also diese leicht getrockneten Geschichten
fast
drinnen.
Fast ein bisschen Heu-Geschichte Aber ja, finde ich gut. Ja, also so, nicht jetzt unbedingt Kamille, aber so leicht angetrocknete Kräutersachen und halt so eine Wiesen, die schon leicht verblüht ist, ja?
Ja, ganz genau. Und das passt für mich super zu diesem Apfelthema dazu. Also das ist wirklich wie Spätsommer so ein bisschen. Als ganzes Paket.
Voll. Es ist jetzt insgesamt alles sehr auf der frischen Seite, sehr auf der eher im apfeligen Seite. Nichts, was jetzt groß in irgendeine briochige Richtung geht. Nichts, was groß in irgendeine laktische Richtung geht, finde ich.
Genau, keine harte Autolyse drinnen.
Nein.
Es kommt sehr nur schön. So drunter, ganz ein kleines bisschen und sehr zart, finde ich.
Genau, so ein bisschen, ich habe es vorher gemeint, mit diesen Gewürznoten, wenn du so ein bisschen was in Richtung leicht so einen reifen gelben Apfel und leicht so was Nelkiges hast, das ist immer so ein bisschen ein Hinweis, aber halt sehr, sehr fein drunter.
Genau.
Überhaupt nicht im Vordergrund.
Zart.
Schön, na gut, ich muss mal einen Schluck nehmen. Sehr spannend insgesamt, weil jetzt auf diesen ersten Schluck die ganze Perlage von Beginn zum Schluss in der Mitte wie so ein Streu bleibt, finde ich. Es ist voll lustig.
Das ist witzig, gell? konstruiert.
Ja, mhm. Weißt du, weißt, normalerweise hast du um Beginn so einen Schwung einmal und dann wird das feiner und geht nach hinten ein bisschen nicht aus, aber das schiebt durch und dann schiebt halt die Säure weiter.
Ja.
Da habe ich immer noch das Gefühl, dass auf meiner Zunge in der Mitte so ein bisschen prickelt. Mhm. Total lustig. Und jetzt hinten raus bleibt diese Kräuterwürze, auch wieder Apfelschale so ein bisschen. Mhm. Ich finde, es hat auch einen leichten Touch Apfelessig.
Apfelessig?
Weißt du, was ich meine?
Let me just try this again.
Ganz, ganz fein. Also überhaupt nicht störend, 0,0. Mhm. Aber ich finde so leicht, dieses Apfel Balsam, Essig, Geschichtel, wenn du dir vorstellst, nur die Essenz davon, nicht die Schärfe, nicht dieses arg Essiglastige, aber so ganz fein.
Auf das war ich selber natürlich überhaupt nicht gekommen.
Ich aber weiß auch nicht, so warum mir das gerade eingeschossen ist, aber das hat mein Hirn gerade einfach gemacht.
Ich habe nämlich ganz hinten nach so ein bisschen was Richtung fast Honiggehendes. Und wenn du mir sagst, Balsam, Essig, von mir aus.
Ja, ja, genau. Nein, ich bin schon beim Balsam-Essig, weil das ist eben nicht scharf und gar nicht dieses Essig, sondern mehr diese Essenz davon. Deswegen habe ich gemeint, ja, so.
Weil es hat dieses Apfelige, es das hat bleibt schon, dieses ja ganz zarte. Da kommen dann schon so ein bisschen diese Autolyse-Aromen auch ganz am Schluss. Mhm. Aber auch wieder sehr, sehr, sehr zart. Und gepaart mit diesem Kräutrigen, ich weiß, wo du hin willst damit, ja.
Zu Beginn macht es schon mal auf, aber dann schiebt es wieder komplett zusammen.
Yep.
Also eben mit dieser Kombination in dem Fall aus Säure und dieser Perlage, die auch noch immer nachschiebt, funktioniert das sehr, sehr schön. Und dann hat es schon so eine schöne Saftigkeit drinnen. Und wird aber hinten raus mit der Säure in dieses kräutrige, leicht apfelige, sehr schön.
Ich finde auch die Struktur, du hast so ganz ein kleines bisschen Gerbstoff.
Aber minimal, ne?
Und das gefällt mir gerade wieder, das ist ja so ein Abgangsthema.
Es bleibt halt
wieder
so schön hängen.
Genau. Und das finde ich super. Bei dem super. Mein Herz sogar beim Reden.
Ja, finde ich super.
Finde ich super.
Nein, gefällt mir voll gut. Trinkfluss natürlich ohne Ende.
Ja.
Trotzdem diese erste Ausbreitung legt sich so leicht an überall.
Genau.
Gefällt mir auch gut. Das hat einen gewissen Druck trotzdem, obwohl es sehr auf der eleganten Seite ist.
Ja, genau. Also wir sind da nicht auf der breiten Seite. Das ist einmal klar zu sagen, aber das hört man eh raus aus deiner Beschreibung. Säure schön da, um das insgesamt schön durchzubringen. Wie du sagst, die Perlage bleibt der Zeitl. Das ist ganz witzig. Und sie ist auch nicht intensiv. Also sie ist am Anfang schon nicht intensiv, finde ich. Aber sie bleibt dann da. Und genauso auch der Wein bleibt recht schön. Und ich finde, der bleibt halt wirklich auf dieser Kräuternote dann tatsächlich am allerersten.
Ja, voll.
Und so ein bisschen Apfeligkeit bleibt
so da. So ein bisschen Apfeligkeit.
So ein mürber Apfel, ja.
Ja, genau. Und so leicht, also auch in der Mitte kommt so kurz dieses Gewürzthema nochmal durch, finde ich auch, wo diese Saftigkeit sich halt ein bisschen ausbreitet. Kommt auch leicht wieder dieses bisschen Nelkige dazu.
Ganz, ganz trocken natürlich. Also dieses Knochentrocken, das spürst du da.
Unendlich Knochentrocken.
Ohne jetzt irgendwie, also dieses Balsamico, dieses feine Honigthema, das wir am Schluss haben, das hat nichts mit dem Zucker zu tun.
Nein, null.
Also, es ist komplett trocken.
Das ist komplett trocken und das spürst wirklich. Also das kitzelt dich wirklich, macht Speichelfluss ohne Ende und da ist kein Gramm Fett. Ne? Also das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Okay. Also ich bin wieder mal in die Zwischenwelten. Weil ich kann mir wieder mal vorstellen, dass das Winzer-Champagner ist. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass das jemand in einem ähnlich kühleren Gebiet schön so hinkriegt.
Ich finde es super, dass du jetzt vorsichtiger geworden bist und einmal anklingen lässt, dass zumindest Winzer-Champagner sich irgendwie ausgedarrt, weil wir es beim letzten Mal genauso gehabt haben.
genau. Also ich finde von dem, wo ich es positionieren würde, bin ich genauso wie beim letzten Mal.
Ja, genau. Also, irgendwer spült sie, es ist nichts ganz Klassisches.
Genau, es ist nicht ganz klassisch, es ist eine Spülerei, es ist knochentrocken, es ist super elegant.
Es ist clean, es muss in irgendeinem kalten clean Gebiet gewesen
genau
sein.
Genau, es braucht irgendwo wahrscheinlich ein bisschen einen Kalk.
Ja.
Und ja, so in die Richtung würde ich gehen.
Ja.
Und auch rebsortentechnisch bin ich halt wieder dabei, dass ich sage, da muss ein Anteil Chardonnay drinnen sein.
Ja.
Und vielleicht irgendwie noch ein bisschen Pinot.
Genau. Und?
Und wieder Meunier.
Okay. Genau.
Ja, gut.
Oder vielleicht auch Schwarzriesling, wie man in diesem Gebiet sagen würde.
Aber wir sind in Deutschland.
Und
genau das, aber
ja, ja.
Nein, genau das meine ich.
Ja, ja.
Da kommst du die zwei Sachen hier und das ist ja ein völliges Kompliment für das jeweils andere, meiner Meinung nach.
Ich
finde, ich habe jetzt nichts für Begrifflichkeiten über, dass jetzt der Champagner ist geiler als was andere oder sonst was.
Das ist falsch.
Ist scheißegal.
Muss nicht sein.
Mir ist das wurscht, ob das Champagner ist oder nicht.
Yes.
Aber wenn es so gemacht ist, ist es halt geil.
Mhm.
Und wenn das so gemacht ist und aus Deutschland kommt,
freuen wir uns.
Dann freuen wir uns. Dann haben wir aber auch eine ganz große Frage, nämlich wer macht denn das?
Wer ist denn übrig von unseren Freunden, die Champagner machen?
Was wir noch haben, ist, über haben, ist Krak. Und das ist Krak.
Krak ist es, Krak. Genau.
Krak.
Sag schön.
Krak, 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 Krak. Okay. weil das andere, was wir übergehabt haben, geht es stilistisch nicht aus.
Richtig. Ich habe mir gedacht, da kommst du jetzt wahrscheinlich relativ easy hin, weil wir gerade ziemlich aufgeräumt haben in Deutschland mit dem Schaumfeuer.
Ja. Und ich kann nicht Raumland gehen, weil das ist nicht Raumland.
Nein, das ist nicht Raumland. Ja.
Und ich kann dann, also wenn du mir das blind hinstellst, quasi ohne irgendwas, ohne dass ich weiß, dass es nichts ist, was wir schon gehabt haben, dann ist es Griesel oder Krak.
Ja. Genau so ist
Sauber.
Es.
Schön. Aber es ist halt wirklich schön gemacht. Ne? Das zeigt halt schon. Stößt niemand Winzer Champagner, kein Thema.
Richtig. Weißt du, wo das gelegen ist, Krak?
Ich habe mich nicht wahnsinnig im Detail damit beschäftigt.
Ja.
Aber die sind in der Pfalz. Oder?
Ja, na bitte. Ja. Okay. Deidesheim tatsächlich. Aber
wirklich sind Pfalz die Deidesheim, okay.
Ja, genau.
Na gut, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ne?
Ja, ist ja wurscht. Hauptsache, du hast das einordnen können.
Ja, ja.
Und ich meine, wie schon gesagt, ich finde, es hat schon einen schönen Wiedererkennungseffekt. Und
ich habe noch nicht viel getrunken, muss ich sagen, von einer. Also vielleicht so.
Du hast bei mir mal einen Riesling gehabt von einer.
Genau, aber so zwei, drei Flaschen, das war's. Also
genau.
Wo ich jetzt irgendwie mal ein Glas gekostet habe.
Mm-mm.
Jetzt nicht im Detail, dass ich sage, ich konnte dort wirklich zu dem Riesling, da weiß ich, dass es von der Stilistik her ähnlich war wie das. Also auch sehr, sehr clean, sehr, sehr klar auf. Das ist knochentrockenst und auf Trinkfluss ohne Ende.
Der Riesling, glaube ich, sogar 2 oder 3 Gramm Restzucker hat.
Wirklich?
Jetzt müsste ich nochmal überlegen. Ich habe natürlich jetzt das harte Los auf mich genommen und vorher nochmal einiges durchverkosten müssen. Es war sehr, sehr schwierig natürlich.
Oh nein.
Es war absolute Freude.
Ja, ja.
Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass der Riesling nicht Brüttner Tür ist.
Wirklich?
Ich glaube, der ist extra brüt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich habe das als halt grundsätzlich sehr geradlinig und sehr erfrischend in Erinnerung.
Absolut, aber da haben ja die 2-3 Gramm Zucker nicht weh, um ehrlich zu sein. Oder Dosage, Miskusi.
Korrekt.
Also, Sekthaus, Krak.
Ja.
Und du hörst aus dem Namen raus, da geht es wirklich ausschließlich um Sekt.
Mhm, genau, die sind spezialisiert drauf. Ne?
Die sind spezialisiert drauf. Und wie spezialisiert wirst du gleich noch hören?
Sehr gut.
Der erste Sekt aus dem Hause Krak ist 2015 auf den Markt gekommen. Das war gleichzeitig mit Griesel.
Ja, ja.
Remember?
Das war diese Geschichte, wo die zwei halt beide auch, wo der Nico Brandner ja gesagt hat, quasi von Griesel, diesen Vorteil so ein bisschen, dass halt da noch nicht viel los war.
Ja.
Und da am Markt zu kommen, der hat ja da in dem Satz quasi auch Krak genannt.
Mhm.
Das war quasi so ein bisschen, eine grüne Wiese, die sie bespielen haben können.
Genau.
Das war halt der perfekte Zeitpunkt gefühlt. Ja.
Und genau so sagen das auch Anna und Christian, die heute das Sekthaus Krak führen. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Timing.
Sehr gut.
Aber wir müssen jetzt einmal herausfinden, wieso es das Sekthaus Krak überhaupt gibt.
Und wie das überhaupt war sein.
Genau. Und wie das Ganze 2015 auf den Markt gekommen hat können, dieser allererste Jahrgang. Also, schauen wir uns die Wurzeln des Sekthauses an. Wie schon gesagt, die reichen tiefer. In der Familie Krak gibt es schon quasi seit immer Weinbaum, weil das zweite Standbein, klassisch für die Pfalz, gemischter Betrieb.
Ja.
Und es gibt halt Weingärten, aber aus denen wird halt nichts gemacht. Also
nicht
da landen die Trauben einfach in der Winzergenossenschaft und die Sache hat sie. Also der Fokus ist nie drauf gelegen, mit den Trauben jetzt irgendwie selber was zu machen, sondern das ist immer geliefert worden irgendwohin. Und der Bernhard Krak, du hörst, das ist wer anderer als die, über die wir gerade gesprochen haben, der Bernhard Krak entscheidet sich dann irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er dafür, ein Studium in Geisenheim zu absolvieren.
Ah,
weil
der
interessiert sich dann für Wein.
Okay, cool.
Mehr als seine Vorfahren vielleicht.
Ja, ja.
Und während dieser Zeit verliebt er sich komplett in das Thema Sekt. Ist dem Sekt komplett verfallen. Verstehe.
Ja, ja, klar. Das wird geil.
Aber du sagst jetzt, Moment, der erste Krak-Sekt kommt doch erst Mitte
der
2010
die Frage
raus.
Ist, warum hat das so lange gedauert?
Was ist passiert? Genau. Tja, der Bernhard Krak liebt zwar den Sekt, aber, und das ist jetzt ein direktes Zitat über die liebe Anna, er ist kein Redner, sondern ein Macher. Er will Sekt machen, aber Verkauf und Marketing für eigene Belange machen, das interessiert ihn überhaupt nicht. Keine eigenen Marken. Also gründet er 1995 kein Weingut, sondern ein Dienstleistungsunternehmen zur Lohnversektung, nämlich die Sektkellerei am Turm in Deidesheim.
Okay, der macht einfach Lohnversektung, sagt ganz ehrlich, mich interessiert wirklich die vielleicht ein bisschen technischere Herangehensweise von Sekt. Ich will das machen, weil dieser Prozess ist geil.
Genau.
Aber ich will jetzt nicht selber irgendwas bauen, das dann die Leute leibern.
Ich will es eigentlich nicht verkaufen.
Ja, genau. Aber gut, ich meine, es gibt viele Winzerinnen und Winzer, die wollen es auch nicht verkaufen, aber die machen zumindest ein eigenes Produkt, die würden auch nie was anderes angreifen. Also das finde ich schon nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, ja, wenn du Lohnversektung machst.
Genau, ne? Es ist ein witziger Gedankengang, aber der Bernhard wollte einfach Sekt machen, ohne und irgendwas mit dem Rest zu tun zu haben. Ja, genau, ja. Also dieser Sektmachprozess, dieses Technische dran, hundertprozentig seins.
Ja, deswegen meine ich,
das Produkt muss, schon, aber
ja,
hat aber nicht unbedingt ein eigenes haben müssen.
Genau, es muss ein geiles Produkt sein wahrscheinlich, aber es muss ja nicht jetzt unbedingt das sein, was er gemacht hat. Ne?
Also, genau.
Finde ich aber cool, weil das ist ein bisschen schon ein Zurückstellen des Egos, was man bei Winzerinnen und Winzer ja auch nicht immer findet.
Das ist absolut richtig.
Sehr spannend.
Und es dürfte wirklich gut funktioniert haben damals. Der Bernhard Krack kommt nämlich in seiner Sektkellerei in Deidesheim, das sind zwar so Gewölbekeller, sehr schnell an seine Kapazität grenzen und zieht dann nach Speyer um und baut da halt weiter an seiner Sektkellerei. Und du musst dir so einen Umzug einmal vorstellen, auch wenn es damals noch nicht so groß ist, wie es heute ist, aber nicht nur die Gerätschaften müssen umziehen, sondern auch die ganzen Flaschen von den Kundinnen und Kunden. Und das sind nicht deine eigenen. Du musst die vorsichtigst irgendwo hinführen. Und die müssen alle nur auf der Hefe liegen, dürfen jetzt eigentlich gar nicht zu viel bewegt werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich müsst ihr ja in der Bewegung lassen, wo es sind, bis du es halt wieder weiter bewegst. Also.
Tja, aber trotzdem haben alle rübergebracht werden müssen in die neue Kellerei, aber anscheinend hat es 4 Wochen gedauert. Also es war gar nicht so arg.
Ja,
also aber andererseits 4 Hand unendlich stressig. Ja. Viel Schritte zusammengebracht in dieser Zeit.
Finde ich ja nicht schlecht.
Nein, auf jeden Fall hat er relativ bald umziehen müssen und ich meine, so generell ist so eine Sektkellerei ein sehr, sehr zeit- und platzaufwendiges Business, das brauche ich da gar nicht erzählen, aber auch ein lohnendes und ein boomendes zu dieser Zeit. Für viele Winzerinnen war es eben die einzige Möglichkeit, Sekt ins Portfolio zu bringen, das immer mehr nachgefragt wurde, genau, weil entweder sie haben keine Zeit, ganz genau, oder sie haben kein Wissen dazu gehabt, oder es zahlt sich nicht aus für die Menge, du brauchst die ganzen Gerätschaften, genau. Dementsprechend war das halt ganz praktisch für die Winzerinnen und Winzer rund um Deidesheim, dass sie da wenig gehabt haben zum Versekten.
Ich verstehe, ja.
Und ganz oft, das war halt ein bisschen der Nachteil, vor allem für den Bernhard Krack, war Schaumwein so ein bisschen ein Afterthought. Ne? Also die Grundweine sind dementsprechend dann auch nicht ganz optimal geliefert worden. Das war eher so, hey, schau, ich hab da noch was, mach einen Sekt draus,
ich wollte gerade sagen,
egal was es ist.
Sind wir sich sicher, dass man da wirklich Grundwein dazu sagen kann?
Ja.
Du meinst Überbleibsel.
Überbleibsel teilweise, genau. Und das Versekten war dann vielleicht nicht so persönlich lohnend, wie man sich das dann immer vorstellt. Aber ja, es ist halt so, also das Endprodukt kann halt nicht besser sein, als das Anfangsprodukt war. Also du kannst nicht so viel hinzufügen oder so viel ausbessern, weil du musst einmal ein halbwegs gutes zumindest Basisprodukt haben. Mhm. Aber das dürfte sich anscheinend mit der Zeit erheblich gebessert haben. Auch das wurde mir versichert. Weil teils halt wirklich dann jahrzehntelang mit den gleichen Winzerinnen und Winzer gearbeitet worden ist und dann halt ein Austausch war.
Okay, na gut, du kriegst
Feedback. Und der
Bernhard
Krack sagt halt auch, erst wenn du mir sowas lieferst, dann kriegst du sowas zurück.
Ja.
Wie war es, wenn man es anders angeht?
Cool. Also er hat versucht, die Zulieferer quasi, oder seine Kunden halt im Endeffekt einfach ein bisschen zu unterstützen und zu pushen. Ja.
Richtig. Mhm. Und das ist natürlich was, also wenn du es gemeinsam verkostest, diskutierst über die Jahre hinweg, wird dann zumindest bewusster gearbeitet. Mhm. Zumindest ein bisschen bewusster auf irgendeinen Sektgrundwein hin.
Na,
am Anfang war es halt für viele halt dieses, die Kunden fragen nach dem Sekt, was tue ich? Ich versuche es jetzt einfach.
Ja.
Ich lasse halt irgendwie einen Teil versekten.
Ja, oder wahrscheinlich wirklich oft auch, ich habe irgendwas, was soll ich mit dem Naturen? Dann machen wir halt Sekt.
Rosé oder Sekt.
Ja,
genau.
Die zwei Varianten, das tut ich mehr.
Genau. Während dieser Sektkellerei also wächst und gedeiht, bewirtschaftet der Bernhard Krack die Rebflächen von seiner Eltern, das sind so um die 3 Hektar, mit. Die Trauben werden aber weiterhin an die Winzergenossenschaft geliefert.
Ah, ja.
Es braucht die nächste Generation, um daran was zu ändern.
Mhm.
Der Bernhard Krack hat gemeinsam mit seiner Frau, der Sigi, 3 Söhne, Christian, die Zwillinge Felix und Axel.
Mhm.
Und die sind dann diese Generation, die ein bisschen was bewegt bei dem ganzen Ding. Alle 3 gehen übrigens nach Geisenheim.
Ja.
Family Business oft halt.
Ja, ja, klar.
Parallel zum Studienbeginn in Geisenheim sagt der Christian, also der Ödere, zum Papa Bernhard, nicht ganz so, aber ich stelle mir es so ungefähr vor. Hörst, das kann doch nicht sein, Papa. Wir bewirtschaften da Rebflächen von den Großeltern mit, aber es wird nichts damit da. Yeah. Wie kann denn das sein? Yeah. 2012 ist es also soweit und die Brüder, alle drei Brüder krank tatsächlich, aber vor allem der Christian, holen das erste Mal so kleine Teile der Rebfläche aus dem Vertrag von der Witzer Genossenschaft raus und fangen an zu experimentieren mit den ersten Sekten. Ja. Wobei man da schon dazu sagen muss, wo andere experimentieren und wie der Christian und seine Brüder experimentieren, ja, die eine Sektkellerei daheim haben, na, ist schon ein bisschen anderes.
Das Know-how ist ja total da. Ja. Du warst ja eigentlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mit der Erfahrung vom Papa auch schon relativ genau, wie ein Grundwein sein muss, dass das am Schluss geil ist. Ne? Ja. Du musst nur schauen, dass du irgendwie den Grundwein so zusammenbringst.
Ja, es ist schon eine Challenge, ganz ehrlich.
Ja, ja, aber du hast natürlich trotzdem Vorwissen, als wenn du sagst, du gehst halt ganz mit Nui hin und sagst, ich weiß nicht, wie der Grundwein sein muss und ich weiß auch nicht, wie ich dann überhaupt zu dem Schaumwein komme. Hm?
Und deswegen geht es ja aus, dass 2012 halt so die allerersten Experimente sind und dass 2015 schon der erste Sekt auf den Markt kommt tatsächlich. Ja. Das geht bei den meisten anderen nicht ganz so schnell.
Und das war dann quasi auch schon was aus 2012 oder
das
wie
ist das? Das wird etwas aus 2012 gewesen sein, genau. Gleichzeitig wird aber mehr oder weniger brav in Geisenheim weiter studiert. Er erzählt dann auch noch ein bisschen mehr dazu. Und dort kommt dann auch die Person ins Spiel, mit der ich telefoniert habe, die liebe Anna. Die kommt aus der rheinhessischen Weinbaufamilie Spanier. Achtung, nicht verwandt mit Battenfeld Spanier. Das wird sie nämlich relativ oft gefragt.
Ich glaube, wenn du Spanier sagst, dann denkt halt jeder an einen HU Spanier und dann bist halt dort. Ja.
Nicht die Verwandten. Sie kommt ebenfalls von einem Mischbetrieb, so also wie ursprünglich der Bernhard Krack auch. Flaschenwein gibt es daheim noch keinen, aber die Anna würde es ändern und hat ordentliche Pläne für das elterliche Weingut. Deswegen will sie nach Geisenheim gehen, um zu lernen, wie das am besten funktionieren kann. Macht ja Sinn, grundsätzlich. Ihr Vorpraktikum fürs Studium macht es bei Bürklin Wolf. Not bad for a start.
Guter Start.
Und das sollte eigentlich ein dreigeteiltes Praktikum sein. Sie sollte eigentlich im Büro 2 Monate sein, im Weingarten 2 Monate und im Keller 2 Monate. Und sie bleibt dann aber ganz am Anfang gleich im Keller hängen, weil sie sich da so unglaublich wohl fühlt. Und der Kellermeister sagt, ja, dann bleibst du halt da.
Ja.
Und das war's dann auch. Das ist ein Problem. Passt auch. Also recht viel mehr von den anderen Bereichen hat es nicht gesehen, aber das war auch sehr okay, so hat es gemacht. Ja. Und ich meine, bei Bürklin Wolf im Weinkeller hängen bleiben, es sollte auch Schlimmeres passieren, ne?
Geht, glaube ich, nicht so viel besser, ja. Also.
Die Anna hat sich dann 2013 allerdings nicht fürs Weinbaustudium, sondern für IWW, also für internationale Weinwirtschaft, entschieden. Okay. Die Entscheidung ist wohl schon vor dem Bürklin-Praktikum gefallen. Ja,
okay. Und weil ich wollte gerade fragen, ich meine, wenn du so im Keller hängen bleibst und eigentlich nichts irgendwie bürotechnisch und sonst was das alles aussparst und dann machst du aber trotzdem nicht Önologie, sondern machst halt dann internationale Weinwirtschaft, das klingt irgendwie seltsam, aber wenn du davor schaust, klar, du musst wahrscheinlich halt davor einfach schon entscheiden.
Genau. Mhm. Und IWW studieren ja im Normalfall mehrheitlich Leute, die halt nachher im Handel oder eben in der Wirtschaft, in der Weinwirtschaft landen und weniger die Winzerinnen und Winzer selber. Und die Anna ist auch relativ bald draufgekommen, dass halt das nicht so viele Winzerinnen und Winzer machen und wollte dann aber auch nicht mehr zurückrudern und wollte einfach IWW durchziehen.
Da kann das durch. Verstehe, würde ich auch so machen.
Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat ihr Studium einfach so praxisnah wie möglich ausgelegt. Es gibt halt viele Freifächer und viele Möglichkeiten. Und sie hat einfach immer nur Gummistiefelpraktika gemacht, hat sie gesagt.
Sehr gut.
Sehr liebevoll genannt, Gummistiefelpraktikum, also alles, was irgendwie im Keller und im Weingarten ist.
Sauber.
3 Monate lang war sie in Kalifornien beim Weingut und auch die restlichen Praktika in Deutschland waren halt alle sehr Keller- und sehr Weingartenlastig. Sie hat gesagt, man zieht sie halt am Schluss dann das aus dem Studium, was man selber wirklich wissen will.
Klar.
Und alles andere lässt man so ein bisschen zurück. Plus, es ist nicht schlecht, wenn man die anderen Sachen auch mitkriegt.
Das ist halt ein Basiswissen.
So ist es. Und wenn es heute nochmal von vorne das Ganze machen könnte, dann würde es tatsächlich die vollen 3 Jahre lang wirklich Weinbaulehre machen, hat es gemeint. Mhm. Und dann danach vielleicht Geisenheim machen. Mhm. Aber sie wird keine verkürzte Lehre machen, sie wird wirklich die vollen 3 Jahre machen.
Mhm.
Aber ja, hat zwar auch funktioniert.
Ja.
Und wie so viele andere Winzerinnen und Winzer, mit denen wir schon gesprochen haben, auch hat die Anna von den legendären Geisenheimer Verkostungen gesprochen. Eh klar, da waren dann sowieso alle auf dem Haufen, also egal ob Weinbau oder IWW-Studium. Und sie hat sich extrem viel mitnehmen können. Also das war ein ganz, ganz essentieller Part, das hören wir öfter.
Ja.
Oft waren da eben auch junge Winzerinnen und Winzer dabei, die entweder den Betrieb gerade übernommen haben schon oder zumindest ordentlich drin arbeiten. Und das waren wirklich spannende Perspektiven für die Anna. Also für das, was sie am Anfang gedacht hat, sie nimmt sie mit heim.
Ja.
Und aus Annas Plan, das Weingut in Rheinhessen so übernehmen und umkrempeln, da ist allerdings nichts draus geworden. Sie ist nach Ende des Studiums 2016 nämlich überhaupt nicht mehr heimgegangen, sondern gleich direkt in die Pfalz. Wir haben hier nämlich wieder eine klassische Geisenheimer Love Story. Irgendwo zwischen Vorlesungen und Verkostungen hat es gefunkt, zwischen der Anna und dem Christian.
Das war, glaube ich, nur zwischen den Verkostungen, oder?
Tja.
Also, ich habe immer das Gefühl, in Geisenheim wird schon sehr viel verkostet und gar nicht so viele Vorlesungen besucht. Aber
ich habe nachher noch einen kleinen Input zum Thema Vorlesungen besuchen, vielleicht. Auf jeden Fall, Christian und Anna haben sie kennengelernt, die waren relativ im gleichen Semester. Sie hat allerdings IWW gemacht und der Christian hat schon Weinbau studiert. Ja. Aber wie schon gesagt, ist wurscht, es sind dann sowieso bei den Verkostungen alle auf dem Haufen. Man lernt sie dann relativ schnell kennen und es hat dann auch passt. Und zwar so gut, dass sie nicht einmal mehr nach Rheinhessen zurückgegangen ist. Ja.
Dann muss schon wirklich gut passen. Ja.
Der Christian hat eines seiner Geisenheimer Praktika übrigens beim Kai Schätzl gemacht, auch das ein nettes kleines Detail. Und trotzdem ist er dem Schaumwein treu geblieben und nicht Richtung Riesling abgewandert. Während des Studiums hat der Christian also zunächst mit den Zwillingsbrüdern und später eben auch mit der Anna gemeinsam die ersten Sektjahrgänge daheim gemacht. Mhm. So eineinhalb Stunden fährt man ungefähr hin und her zwischen Deidesheim und Geisenheim. Ich habe natürlich nachgefragt, wie sich das ausgegangen ist während des Studiums. Ja. Weil er da 2012-13 angefangen. Ne?
Ja.
Mhm. Also ganz parallel. Und das ist dann schon eigentlich ein Vollzeitstudium, aber eigentlich auch ein Vollzeitberuf. Und die Anna hat gemeint, wir waren einfach immer an den Wochenenden dann daheim in der Pfalz.
Mhm.
Und manchmal auch ein bisschen mehr als nur an den Wochenenden. Ja. Also sie waren vielleicht keine Vorzeigestudenten, was jetzt die zeitliche Anwesenheit in Geisenheim angegangen ist. Aber insgesamt ist sie für einen Abschluss schon ausgegangen.
Sehr gut.
Aber es sind halt nicht alle immer in den Vorlesungen und zu denen haben wir sie gezählt, weil du hast halt Projekte daheim über das D.
Ja, ich weiß, es ist halt trotzdem, also egal wie du das anlegst, aber im Normalfall halt ein sehr praxisnahes Studium, weil du halt immer deine Praktika rund um das Studium abmachst und ob sich das dann immer alles so ausgeht, dass du in jeder Vorlesung sitzt, ist halt auch die Frage, ob das wirklich dein Ziel ist, weil wenn ich halt ein geiles Praktikum machen kann oder halt eben schon am Betrieb selber was ausprobieren kann, ist das halt vielleicht auch in dem Moment ein bisschen wichtiger, als wie das jetzt in der Vorlesung sitzen.
Ne? Genau, und so dürfte Geisenheim auch bis zu einem gewissen Grad aufgebaut sein. Ein paar Sachen musst du schon besuchen, zumindest die Prüfungen musst du alle ablegen können, positiv, wenn es irgendwie geht.
Hm. Zumindest, wenn du es fertig machen willst.
Ja, genau. Wie wir wissen, ist es doch ein relativ großer Teil der Geisenheim, dann vielleicht nicht ganz fertig macht.
Aber darüber wird nicht geredet.
Nein, ist wurscht. Du warst in Geisenheim.
Ja, genau.
Solange es bei den Verkostungen warst, ist alles gut. Ja.
Dann hast du eh gewonnen. Die Connections so zählen als andere.
Aber die zwei dürften das tatsächlich durchzogen haben, was ja eine harte, also echt eine harte Geschichte ist, wenn du Sekt gleichzeitig machst mit einem Geisenheim-Studium und das fertig machen willst. Puh.
Brav.
2015 kommt also der allererste Kraxsekt das erste Mal auf den Markt. Und damit gehören die Kraxer zu dieser, ich nenne es liebevoll die neue deutsche Welle des Champagnes.
Sehr gut, ja, das gefällt mir gut. Schön.
Also im gleichen Jahr haben einerseits Griesel und andererseits der Mathieu Kaufmann mit von Buhl gestartet.
Genau. Ja.
Genau.
Ja.
Und die Anna hat gemeint, so 4 bis 5 Sekte müssen es gewesen sein, die sie 2015 in kleinen Mengen jeweils ausgebracht haben. Darunter 2 Cuvées. Ist gar nicht so wenig tatsächlich. Ne?
Ja, voll.
Wenn du sagst, du startest mit Sekte, ist es normal für 1 oder 2, aber die haben schon ordentlich angefangen.
Ja, stark. Ja. Aber gut, ich meine, wenn du halt auch aus diesem Lohnversektungsthema kommst, hast du wahrscheinlich auch grundsätzlich einmal mit Mengen kein Problem und du wirst halt einmal Sachen aus, weil du musst jetzt nicht irgendwie, ist was anderes, wenn du anfängst und selber noch gar keine Anlage hast, sondern das Versekten lässt, dann musst du wahrscheinlich eher überlegen, probiere ich das jetzt wirklich noch aus zusätzlich oder konzentriere mich mal auf 1. Da kannst du halt ein bisschen spülen wahrscheinlich. Ja.
Ja, genau. Plus du hast halt die Gerätschaften und so weiter schon voll zur Verfügung.
Das,
ist das, ich glaube, der größte Bonus im Ganzen tatsächlich. Sie haben auf jeden Fall 2 Cuvées rausgebracht und eine davon ist unter dem Namen Zwillingsbruder. Ein weingewordenes Dankeschön an Axel und an Felix, also an die 2 Zwillinge, die einer so viel geholfen haben. Und die andere Cuvée heißt Freundeskreis. Hast du von dem schon mal gehört?
Ja. Mhm. Natürlich.
Die gibt es auch heute noch und die haben wir jetzt in der aktuellsten Version 2019 hier im Glas.
Sehr, sehr schön.
Und weil wir schon dabei sind, erzähl dir jetzt gleich mal was über den Sekt, wenn das in Ordnung ist für dich.
Ich habe noch eine Frage vorher.
Ja, bitte.
Die 2 Zwillingsbrüder sind aber jetzt nicht mehr im Weingut, oder?
Die helfen durchaus mit, aber so der Kopf oder die Köpfe des Weinguts sind Anna und Christian.
Okay.
Mhm. Aber es ist Family Business. Also der Christian ist auch nach wie vor bei der Sektkellerei dabei. Die Burm, also die Burm, der Axel und der Felix, ich hoffe, die horchen das nicht und denken sich, was ist da los? Axel und Felix sind nur viel tiefer in der Sektkellerei drinnen, helfen aber auch mit. Also es ist schon alles sehr Family Business, man hilft sich untereinander. Aber so die Hauptträger des Projekts, des Sekthauses, also des eigenen Sekts, das sind Christian und Anna. Mhm. Und die ganze Family ist aber trotzdem drinnen, das ist eine Kellerei, weil das halt ein großes Business ist. Also das ist schon.
Aber das gibt es also auch nach wie vor.
Das gibt es nach wie vor und ist stark und ist auch qualitätstechnisch jetzt gefühlt nochmal gestiegen, hat die Anna gemeint, seitdem die drei Jungen dabei sind.
Ja.
Also die pushen dann auch nochmal ordentlich und bringen vielleicht auch nochmal andere Leute dazu. Who knows? Aber ja, gibt es beides nach wie vor parallel und ist auch sehr sinnvoll, so meiner Meinung nach.
Verstehe. Na sicher, ich meine, das ist auch ganz einfach ein finanzielles Thema.
Ja.
Das Spielraum, dass du wirklich dein eigenes Projekt so aufziehst, wie du es aufziehen willst. Wenn du weißt, du hast im Endeffekt im Hintergrund ein Business, das halt super rennt.
Genau.
Also,
so ist es.
Cool.
Wir diskutieren nachher nochmal so ein bisschen über die Details von dem Sekthaus und wie das Ganze aufgebaut ist und in Verbindung steht mit der Sektkellerei. Aber ja, jetzt erzähl dir mal was zum Freundeskreis, den wir da drinnen haben. Freundeskreis ist auch Hommage an, kannst du das vorstellen, all die Freunde und Familienmitglieder, die einer geholfen haben, vor allem am Start. Und Diana sagt, es wird dieses Ding nicht geben. Es wird das Sekthaus Krack nicht geben, wenn es nicht die Familie und die Freunde gäbe. Es wäre unmöglich.
Ja,
und seit mittlerweile fast 10 Jahren unterstützen die nach wie vor.
Wenn du, so wie das jetzt aufgebaut war, mit gleichzeitig Geisenheim und ein Sekthaus aufbaust und das halt
und nebenbei
nicht, im ganz kleinen, nicht im ganz kleinen Stil, dann brauchst du schon eine gute Basis rund um dich an Leuten, die da halt auch einfach einmal ein bisschen was abnehmen, glaube ich.
Und die haben es ja gehabt. Also wenn es jetzt, was es um die Weingartenarbeit geht, vor allem um die Leser, das machen sie immer mit Freunden und Familie. Und es geht unter anderem deswegen, sagt die Anna, weil es halt nicht ganz ungemütlich ist. Also sie schauen, dass sie im Normalfall fertig werden mit der Leser, so gegen 2:30, 3 spätestens oder sowas in der Richtung. Ist natürlich auch praktisch für die Weiterverarbeitung im Keller. Dann können sie da ein bisschen mehr tun, ohne dass die Trauben reinkommen bis um 6 Uhr am Abend oder sowas in der Richtung. Plus die Leute steigen einer dann auch nicht so stark aus, wenn man schon so gegen 2:30, 3 fertig ist oder so.
Das ist ein bisschen kürzere Tag, ich meine, das ist eben mit viel Anführungszeichen zu betrachten, weil sie werden halt trotzdem
nicht
recht
nur
früh anfangen. Ja, und sie werden auch nicht spät anfangen. Ja.
Und zweitens einmal, du hast durchaus ein paar Tage hintereinander und nicht nur einen oder drei oder 10, du hast mehr.
Cool.
Aber so geht sich das halt irgendwie aus. Und ja, ich finde das, also diese Idee der Leser mit wirklich nur Freunden und Familie schon sehr, sehr cool. Und es funktioniert jetzt seit fast 10 Jahren. Also es geht schon sehr, sehr gut. Es funktioniert jetzt seit über 10 Jahren. Also das ist schon sehr, sehr gut.
Ja, schon gut.
Ja. Auf dem Etikett, und das zeige ich dir jetzt ganz kurz, siehst du einen Kreis abgebildet. Warte, ich hole es geschwind.
Ja. Ah ja. Das Etikett habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ja, das glaube ich. Ja. Das bleibt auch in Erinnerung, bloß es landet ganz gerne mal irgendwo auf Instagram.
Ja, klar. Schön. Sehr, sehr reduziert. Aber trotzdem guter Wiedererkennungswert.
Absolut. Cool. Und das Designthema dahinter ist auch sehr, sehr cool. Das ist ein bisschen ausgeklügelt. Und zwar haben die Grafiker für dieses Etikett, für diesen Kreis, den du vorne siehst, einen Algorithmus geschrieben, sodass jeder der Punkte auf dem Etikett, auf diesem Kreis, immer anders verbunden ist mit den anderen Punkten. Weil, die Anna sagt, zwischenmenschliche Beziehungen sind sowieso immer einzigartig. Jeder Freundeskreis existiert nur einmal und ändert sich auch nach Zeit und nach Sichtweise. Und eben deswegen auch, ist jede Flasche mit einer eigenen Grafik bestückt. Also es ändert sich immer. Auch die schwarzen Flächen und so weiter sind immer unterschiedlich, immer anders. Und Fun Fact, die Druckerei, wie sie das erste Mal diese Etiketten gedruckt hat, haben einen mega Stress gekriegt, weil sie sich gedacht haben, irgendwas ist hin, weil jede Etikette anders rausgekommen ist. Genau. Und wollten am Anfang den Druckvorgang aufhalten. Und sie haben das dann telefonisch klären müssen mit denen, dass das bitte so kehrt. Aber ich meine, ich verstehe schon, wenn es immer anders ausschaut, und du denkst, wieso?
Halt nicht arg anders, sondern so Details anders, ne? Weil so viel Unterschied wird halt dann trotzdem nicht sein. Du denkst, bin ich jetzt der ganz deppert oder was ist da los?
Hier geht auch falsch, was ist da passiert? Genau. Ich finde die Idee halt super cool. Plus die Grafiker dürften das auch ganz witzig gefunden haben, so projekttechnisch, weil es halt wirklich programmieren muss dafür. Ne? Zum Inhalt der Flasche noch ein bisschen mehr. Wir haben da eine klassische Champagner-Cuvée, mehr oder weniger klassisch, mit Chardonnay, mit Spätburgunder und mit Schwarzriesling, also Meunier. Ich finde es so lustig. Ich habe am Anfang, also die ersten paar Male, wie die Anna Schwarzriesling gesagt hat, überlegen müssen und mein Hirn dann so, was ist das Meunier? Das ist immer so, Riesling, nein, was?
Das ist halt einfach nicht so der geläufige Name der Rebsorte.
Ja, genau.
Man ist halt Meunier so gewohnt.
Vielleicht sagen das die Pfälzer mehr, wir wissen es nicht. Aber Meunier ist man halt gewohnt von der Champagne natürlich.
Genau.
Also es ist ein bisschen mehr Chardonnay, Spätburgunder und der Meunier ist nur so eine kleine Beigabe quasi.
Ja,
ne?
Ja. Gut, so wie eh eingeschätzt.
Also ja,
das,
genau.
Auf das kommt das man schon hin, dass das halt jetzt nicht, hätte mich gewundert, wenn wir jetzt schon wieder was haben, was
nein, viel Mönchanteil passiert
hat. Und
nein.
So rauskommt, das schreit schon wirklich nach die anderen zwei Rebsorten.
Ja. So ist es. Und die Zusammensetzung ist nicht in Stein gemeißelt, sagt die Anna.
Ja.
Von Jahrgang zu Jahrgang verschieden, je nachdem, wie es gerade am besten passt. Und so wird er wirklich jedes Jahr neu quittiert. Und so musst du bitte einfach immer genau schauen, was bei den Händlerinnen und Händlern dabei steht. Weil natürlich findest du wieder 15 verschiedene Händlerinnen und Händler, wo nur steht Chardonnay und Spätburgunder.
Ja, ja.
Das war irgendwann einmal, jetzt wieder nicht mehr.
Ja gut, die Zusammensetzungen werden sie auch nicht immer auf den Webseiten dann aktualisieren. Gehe leider davon aus.
Nein.
Wäre schön, aber
tja.
Passiert in der Praxis dann wahrscheinlich nicht immer, weil man geht halt, glaube ich, trotzdem noch schlampigkeitshalber oft davon aus, ja, passt, wie das selber sein, fertig, yes. Kopieren, Produkt kopieren, fertig.
Produkt kopieren, geht schon. Das ist auf jeden Fall der Jahrgang 2019, das ist der aktuellste Jahrgang. Gelesen wurde der natürlich mit der Hand von dem namensgebenden Freundeskreis.
Mhm.
Vergoren wird spontan, der Grundwein war dann im großteils 500 Liter Tonneau, die Tirage ist dann im Juli 2020 gewesen, das steht übrigens da hinten oben. Also sowohl das Tirage-Datum als auch das Degorgier-Datum ist hinten oben, genauso wie die Dosage selber hinten oben steht. Nach ungefähr einem Jahr war also die Tirage und die Cuvées von den Krax werden übrigens nie nur einmal degorgiert, sondern in mehreren Chargen. Auch das ist ganz spannend. Im Normalfall in zwei Chargen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.
Ja.
Wir haben da die zweite Charge, die im Herbst degorgiert wurde, und zwar 2023, also im Oktober 2023. Das heißt, die ist nur mal 6 Monate länger auf der Hefe gewesen als die erste Charge. Damit sind es insgesamt fast 40 Monate, also über 3 Jahre. Dass es auf der Sauber. Hefe war und trotzdem…
Trotzdem diese Frische.
Genau.
Cool.
Ein Freund ist…
Kommst, also hätte ich weit weniger eingeschätzt, ehrlicherweise. Also ich hätte eher gesagt, das sind irgendwelche von mir aus die klassischen 18 Monate oder sowas. Nein, in die Richtung.
18, da hättest du viel mehr Frucht noch.
Schon?
Ja, ja. Nein, das ist viel, also das ist anders, das kann ich da sagen. Aber fair gewesen war es, wenn du gesagt hättest, was weiß ich, 24 oder sowas in die Richtung. 18 war da zu kurz, das geht sich nicht aus. Der Freundeskreis braucht übrigens keinen extra Zucker. Wir haben hier Zero-Dosage. Und generell ist die Dosage bei den Krax-Sekten ohnehin nie hoch. Sie machen so 3 verschiedene Varianten. Einmal Brüt mit maximal 6 Gramm pro Liter, einmal extra Brüt mit so 2 bis 3 Gramm und einmal Brüt Natur mit den Zero-Dosage. Und kostenpunkttechnisch, was schätzt?
Und das ist deutscher Sekt, das ist viel zu billig.
Ja, genau.
25,99.
29,99.
Ja.
Unendlich günstig.
Ja, Wahnsinn. Also,
und
wenn das Winzerchampagner ist, zahlst du halt 55 dafür.
Ja, mindestens.
Minimum.
Genau. So ist es.
Ja, ist schon gut.
Und man kriegt es bei Lobenbergs und Drumroll seit 2 Wochen auch bei Wein und Co.
Ja.
Die Anna hat gemeint, perfektes Timing für den Podcast, wie ich angerufen habe. Mhm. Jetzt gibt es uns nämlich auch in Österreich.
Sehr gut. Ja, das ist gescheit. Gescheit. Ja,
absolut. Ohne dass ich es gewusst habe.
Ja.
So, die Bewertung bitteschön.
Ja, ich bin irgendwo bei einer 9,3, 9,4. Mhm. Also es gefällt mir schon richtig, richtig gut. Preis-Leistung ist natürlich ein Wahnsinn.
Mhm.
Also mega. Trinkfluss, super, Glas ist leer, also was will man mehr? Super, richtig, richtig schön gemacht und einfach, wie gesagt, schon ganz eingangs, das kann Winzerchampagner sein, ganz klar. Das
absolut.
Kannst vollkommen in diese Ecke stecken,
das
hat die Komplexität, das ist so schön gemacht, sauber.
Absolut, ich bin auch bei einer schönen 9,4, mir gefällt das unendlich gut, man kann sehr viel dafür trinken. Aber generell, das gilt für alle Krax-Sekte. Die Jüngeren haben nur mehr, deswegen weiß ich es auch vielleicht so ein bisschen oder habe es ein bisschen mehr im Gespür, wie es ist, diese 24-monatigen zu haben. Das ist was anderes, es ist einfach so.
Ja.
Du hast da ein bisschen, wie sagt man da, du hast da ein bisschen eine festere, intensivere Perlage und so weiter. Das ist schon ein relativ großer Unterschied.
Fein,
dieses über ein Jahr nur dazu auf der Hefe, das integriert sich anders. Es ist einfach so. Gut, und weiter geht's mit unserer Story zum Sekthaus. Die ersten Jahre darfst du natürlich nicht über die Kapitalbindung nachdenken, sagt die Anna.
Nee.
So ein neu aufgebautes Sekthaus heißt natürlich, dass unendlich viel Geld im Keller landet.
Ja, du arbeitest
und
viel gratis.
Nicht so schnell wieder zurückkommt aus dem Keller. Und der Riesenbonus, den Christian und Anna gehabt haben, ist natürlich, dass sie diese ganzen Gerätschaften aus der Sektkellerei mitnutzen haben können. Teils waren auch Gebinde da und so weiter, wobei sie natürlich auch selber welche dazu kaufen haben müssen, weil halt sie selber was tun haben müssen.
Ja.
Und da ist natürlich auch nur der riesige Wissenstransfer.
Ja,
der Christian und seine Brüder, wie vorher schon erwähnt, arbeiten weiterhin parallel in der Sektkellerei. Aber der Hauptfokus von Christian ist eindeutig Sekthaus. Der Christian hat tatsächlich ja schon mal überlegt, ob er nicht vielleicht ganz aus der Kellerei aussteigen soll und komplett Richtung Sekthaus gehen soll. Aber zumindest aktuell ist das jetzt noch nicht der Fall. Zumindest aktuell passiert das jetzt nicht, weil es halt einfach extrem spannend ist, mit so vielen Sektgrundweinen zu arbeiten und so viel zu versekten.
Ah gut, Lerneffekt ist natürlich schon geil.
Du hast so viel lernen und du kannst mit Sektgrundweinen aus ganz Deutschland, aus den Benelux-Staaten und aus Österreich arbeiten. Das sind so ihre Hauptsektlieferanten, I guess. Yeah. Also ihre Hauptgrundweinlieferanten. Und das ist schon sehr spannend. Mhm. Auch die unterschiedlichen Böden, die unterschiedlichen Länder, aus denen das herkommt, die unterschiedlichen Regionen und wie das dann immer reagiert, wie man die versekten kann, wie das am besten passt. Es ist schon sehr viel Wissen, das du da aufbauen kannst.
Vor allem, wenn du dich ja eh hauptsächlich mit Schaumwein beschäftigst, ist halt genau das das Wissen, das du brauchst. Vor allem, wenn dann wir auch noch den Effekt haben, dass die Leute, die das gerade bei dir machen, in der Qualität steigen. Ja. Weil dann wird es halt auch richtig spannend. Ne?
Genau.
Weil wenn du nur was versektest, wo du sagst, eigentlich ist der Grund, wenn er schmoren, dann lernst du da nichts davon. Wenn aber da das anfängt, dass da mehr und mehr Leute dir Grundwein bringen, der halt grundsätzlich schon mal auf einem hohen Niveau ist. Und das passiert halt im Moment auch gefühlt, weil halt Schaumwein mehr und mehr geht.
Über die letzten 10 Jahre ein großer, großer Boom, auch was diese Winzersekte, Winzerschaumweine, Winzerschampagner gibt es schon länger, wie wir schon diskutiert haben, immer stärker geworden sind. Also ja, absolut. Dieses Wissensthema ist ganz essentiell und deswegen bleibt da dabei dabei. Ab 2018, nachdem so die ersten Jahrgänge durchaus Anklang gefunden haben, hat es dann das erste Mal einen ordentlichen Sprung gegeben, was Fläche und Anzahl der Sekte und so weiter angegangen ist. Mittlerweile arbeiten Christian und Anna nämlich nicht nur mit diesen 3 Hektar Eigenrebfläche, die sie haben, sondern haben wir 3 weitere Hektar in Pacht. Das heißt, wir sind so ungefähr bei 6 Hektar. Und diese weiteren 3 Hektar, die werden von den Verpächtern weiterhin bewirtschaftet. Das sind aber gute Freunde.
Ah, ja.
Und sie sind überall dabei, sind viel in den Weingärten auch selber unterwegs und sind halt in engen Abtausch. Das heißt, die Entscheidungen werden auch von einer getroffen. Mhm. Im Herbst werden alle Flächen auch selber gelesen. Also die Lese lassen es dann nicht am anderen mehr machen.
Ja. Ist das dann irgendwie biozertifiziert? Das geht sich dann nicht aus, oder?
Das ist genau mein nächster Satz. Ja. Weil ich auf den Flaschen kein Bio-Abzeichen gesehen habe, habe ich dann bei der anderen natürlich nachfragen müssen, wie es da ausschaut. Und sie hat gesagt, ja, das steht auf der Liste. Im Weingarten und im Keller wird nach biologischen Richtlinien gearbeitet. Das ist ein Mindeststandard.
Ja.
Aber die Zertifizierung, die kommt bald.
Ja.
Aber das ist eher eine Zeitsache als irgendwas anderes gewesen. Weil zu Beginn halt dieser bürokratische Aufwand steht. Das ist so dieses, wir müssen einmal anfangen, dann passt es.
Kennen wir
Ja, genau. Jetzt die letzten Jahre war es halt ein bisschen schwieriger, weil halt Nachwuchs und so weiter das ganze Bürokratische nicht ganz so viel leichter gemacht haben.
Mhm.
Auf den Rebflächen steht jetzt natürlich einerseits Riesling, weil wir sind halt trotzdem in der Pfalz.
Ja.
In den letzten Jahren haben Anna und Christian aber ein bisschen umstrukturiert, sodass jetzt mehr Platz ist für Rebsorten wie Chardonnay und Pinot Noir.
Ja,
also das war halt wichtig für sie. Daneben gibt es natürlich auch den schon erwähnten Schwarzriesling / Meunier und Weißburgunder haben sie auch.
Ah, ja.
Das sind die 5 Rebsorten, mit denen sie arbeiten. Die Flächen sind rund um Deidesheim, das heißt so ein bisschen was haben sie bei Neustadt, ein bisschen was haben sie in Forst.
Mhm.
Und so generell hast du dementsprechend einiges an Buntsandstein, so diese Verwitterungsböden und so ganz klassisch rund um da in dieser Gegend. Dann haben sie teilweise Kalkablagerungen, was natürlich für sie besonders cool ist.
Ja.
Im unteren Bereich, sagt die Anna, gibt es dann aber auch Löss und Lehm, so ein bisschen dieses festere Zeug.
Mhm.
Also im Durchschnitt recht divers und recht spannend und sie haben sehr viel Spielfläche. Die nutzen sie ja. Jeder einzelne Weingarten wird bei ihnen einzeln ausgebaut und geerntet, damit sie für die Cuvées dann halt viel Putzleiteile zur Verfügung haben.
Macht Sinn.
Ich habe die Anna gefragt, wie man da jetzt inmitten dieser großen Sektkellerei die eigene Stilistik findet.
Ja.
Weil du siehst unendlich viel und ich war so, boah, das ist gut, aber das ist auch gut, aber das ist auch gut, da macht wieder irgendwas anderes,
und dann versuchst
einen anderen Grundwein
machen,
und dann überlegst, was du selber machen könntest. Also ich würde mir es schwierig vorstellen, da nicht verloren zu gehen in diesen ganzen verschiedenen Stilistiken und so weiter. Und die Anna meint aber, die Fremdarbeit, unter Anführungszeichen, ist nicht das Problem. Das schärft höchstens so ein bisschen das Verständnis dafür, was man dann wirklich selber machen will.
Mhm.
Auch das wiederum, wenn es in die andere Richtung gehst, macht Sinn. Das Problem ist eher die Wartezeit zwischen Lese und der Sekt ist fertig.
Ja gut, das ist
weil halt einfach so viel Zeit.
Ja, ja.
Und du hast dann teilweise zu dem Zeitpunkt, wo der Sekt fertig ist, schon wieder andere Ideen, andere Vorstellungen. Du bist
eigentlich schon in eine ganz andere Richtung
andere und denkst dann,
super, jetzt kann ich da irgendwie was am Markt bringen, wo ich eigentlich mal denke, das würde ich heute mit der Information schon wieder anders machen.
Voll. Ja. Es ist schon zach, sagt sie.
Ja, weil
vor allem,
es ist schon einmal was anderes.
Du musst ja immer was tun und dann…
Schon einmal was anderes, als wenn du halt Wein machst, weil du trotzdem noch ein bisschen mehr das Licht am Ende des Tunnels siehst. Ne? Ja. Bei Sekt ist jetzt ein bisschen so, ciao, wir sehen sie in 3 Jahren, ja, 5 Jahren, whatever. Ja, und
du kannst
Jahr, es dazwischen
überhaupt nicht kosten, überhaupt nicht probieren. Du kannst nichts, wenn man genau. Das liegt und schläft. Genau. Das ja, ist so stimmt, zart.
Das ist genau, du weißt nicht einmal, ob das jetzt geil ist oder nicht. Ich meine, ja, du kannst schon einzelne Flaschen dann da anschauen.
Genau, aber es ist halt trotzdem einfach insgesamt eine weniger zugängliche Geschichte. Ja. Du kannst gefühlt weniger dran.
Ja.
Weil wenn das einmal angefühlt ist, bis zum Degagement, nicht so viel. Nicht
ja, so viel Spielraum hast du dann nicht mehr. Ja.
Genau. Also die Anna hat gesagt, das ist halt so ein bisschen die fade Geschichte dran. Plus, du musst wirklich Buch führen. Du musst dich natürlich dann auch noch zurückerinnern können, was genau du gemacht hast, wie du gelesen hast, was währenddessen im Weingarten passiert ist. Und sie hat gesagt, ganz eindeutig, der heilige Gral in der Familie Krack ist das Kellerbuch.
Ja.
Das ist nicht ein normales Kellerbuch, ja. Das ist eine Bibel.
Ja, klar.
Weil das muss halt alles im Detail da drinnen stehen. Und das ist natürlich was, was von den Vorvätern, also von Bernhard Krack quasi schon weitergegeben wurde. Ja. Das muss stimmen und das muss passen und du musst alles im Detail aufzeichnen.
Nein, das ist halt schon ein bisschen mehr wissenschaftlicher Zugang immer. Ne? Das haben wir eh schon öfters gehört.
So ist es.
Ne? Sekt präzises ist halt trotzdem, Arbeiten. Genau, nochmal ein Detail präziser, weil du kannst halt nicht sagen, ja, jetzt schauen wir mal.
Ja.
Das ist halt, was halt bei Wein, gerade bei Low Intervention und Co., vielleicht einmal ganz gut funktionieren kann. Also jetzt probiere ich mal was aus und schauen wir mal, was das wird und fertig. Das geht halt bei Sekt noch weniger.
So ist es. Tja, aber damit musst du halt arbeiten und dementsprechend präzise wird auch Buch geführt. Jedes Fass wird dann im Sommer nach der Lese verkostet, also ungefähr ein Jahr nach der Lese. Die Cuvées entstehen und jedes Jahr wird neu cuvetiert. Also jeden Juli ist es im Normalfall, wird sie wirklich nochmal hingesetzt, die man natürlich wieder während des Jahres ein bisschen verkostet.
Ja.
Aber dann im Juli ist es soweit und da setzen sie alle Familienmitglieder gemeinsam hin und kosten erstens einmal die ganzen Fässer durch und dann alle Cuvées. Die Anna hat 2022 und 2023 ein bisschen weniger mitverkosten können, weil halt Nachwuchs.
Ja.
Die hat dann einfach am Schluss die Cuvées abgesegnet. Und so ist das halt für sie ein bisschen zach gewesen die letzten 2 Jahre, weil du müsst halt schon eigentlich alles mittun und so weiter, aber das ist halt dann einfach so. Aber grundsätzlich ist das alles trotzdem nur sehr familiär gehalten. Also es reden dann auch wirklich die Leute mit und es kommen Meinungen von allen und man findet sie halt dann einfach in diesem Prozess. Und die Anna hat gemeint, das ist schon, also dieses Family-Business ist schon was Schönes.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr cool. Und es ist halt trotzdem ernst. Ne? Also entscheiden dürfen trotzdem sie am Schluss.
Ja.
Aber du hast halt trotzdem Leute, die viel in dieser Industrie arbeiten und die viel selber kosten und viel selber sehen und so weiter.
Die hast halt einfach dahinter, auf die kannst du halt verlassen.
So ist es.
Es ist nicht so, wie wenn du irgendwie sagst, okay, die sind halt bei mir angestellt und die kriegen halt eine Kohle, aber es ist halt nicht einer Ding, sondern die sehen das halt dadurch, dass familiär ist, sicherlich auch als einer Ding. Steht halt einer Name drauf.
Ja, sicher.
Ist halt schon einmal was anderes. Ja.
It's Family Business. Also wenn du die Website anschaust, also du siehst du die ganze Family auf dem Foto.
Ja, ja.
Also es sind schon alle involviert, mit dem Herzen vor allem. Und das ist ganz spannend, die Anna hat gemeint, wenn sie dann vom letzten Jahr aufs nächste Jahr die gleiche Cuvée wieder ergibt, dann ist es teilweise fast wie eine Bestätigung. So dieses, passt gut
wieder
zusammenpasst.
Ja,
ganz
genau.
Manchmal ist es nicht so, dann ist es umso schöner, dass sie was Neues ergeben hat. Aber manchmal hast du das Gefühl, ja, das haben wir letztes Jahr schon gut gemacht und wir machen es dieses Jahr wieder gut. Puh.
Und wird das, also ich stelle mir das immer so schwierig vor, dass man dann nicht in Muster fällt. Weil gefühlt, wenn jetzt weiß, Pi mal Daumen, 7 Weingärten waren in der Cuvée drinnen im Vorjahr, dann würde ich ja als erstes im nächsten Jahr wahrscheinlich unterbewusst wieder das zusammenbasteln.
Ja, es ist manchmal funktioniert es so.
Ja.
Aber ich bin mir relativ sicher, dass bei einer, dass es in Musterfallen gar nicht so gefährlich ist. Erstens einmal, weil halt jetzt da noch so Junganlagen dazukommen, die nur mehr ein neues Putzdetail hinzufügen.
Ja.
Genau. Plus, weil ich glaube, sie da schon auch immer wieder neue Sachen entwickeln wollen.
Nein, ich frage mich immer nur, wie man das schafft, ob man das dann irgendwie trotzdem wieder alles blind verkostet und dann versucht zusammenzubauen oder ob man das, wie man das macht. Also,
das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob sie blind verkosten tatsächlich. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie jedes Jahr wieder neue Sachen ausprobieren. Es ist halt der Jahrgangsunterschied ist halt einfach groß. Wenn du Jahrgangssekte machst, ist es was anderes, als wenn du arbeitest wie die klassischen großen Champagnerhäuser mit alles muss gleich sein. Also die Jahrgangsunterschiede sind da.
Ja.
Plus, wie schon gesagt, die Cuvée-Anteile ändern sich sogar, was die Rebsorten angeht. Nicht nur, was die Weingärten angeht, sondern auch, was die Rebsorten angeht. Also da sind sie schon flexibel, würde ich sagen, oder flexibler vielleicht als manche größeren Häuser jetzt.
Aber stellen wir einfach nicht einfach vor.
Nein, absolut nicht. Deswegen hat es mich so interessiert. Deswegen habe ich es ein bisschen nachfragen müssen. Da. Keller machen die Anna und der Christian übrigens komplett gemeinsam. Da gibt es keine Arbeitstrennung. Und dass beide alles machen und alles kennen, ist schon sehr hilfreich. Ich meine, die Anna, so können sie zum Beispiel im Herbst das so machen, dass dann Anna oder Arne nur draußen bleibt bei den Lesemenschen, während es halt den zweiten schon in den Keller zurückzieht, damit er schon am Nachmittag anfangen kann. Und dann kommt halt die zweite oder der zweite dazu, wenn es dann um 2:30 Leseschluss gibt.
Ja, ja. Schon gut, sicher.
Apropos Keller, der liegt übrigens in 2 Gewölbekellern, nicht nur einem Gewölbekeller, sondern 2 Gewölbekellern, die wirklich in der Deidesheimer Altstadt liegen. Ich stelle mir das sehr romantisch vor.
Und das sind nur die alten Keller, die, wo da ursprünglich dann der Papa raus hat müssen, weil es klar war?
Exakt, das sind die. Das ist natürlich auch ganz praktisch, dass sie die noch haben. Aktuell investieren Anna und Christian nur in so ein paar zusätzliche Stückfässer, aber wenn das abgeschlossen ist, dann ist kein Platz mehr für was Neues, also dann sind sie relativ voll tatsächlich. Aktuell sind es ohnehin schon fast 80 Fässer im Schnitt. Also sie bauen wirklich für einzeln aus. Mittlerweile dürfen die Sekte auch schon ein bisschen länger auf der Hefe liegen als ganz am Anfang. Am Anfang haben sie schon mit 18 Monaten degagiert und die Stilistik ist dementsprechend auch weniger fruchtbasiert, als sie früher war.
Ja.
Also das war früher nur viel mehr natürlich primär, weil halt 18 Monate was anderes sind als das Doppelte, so wie wir es jetzt haben. Und mittlerweile ist es so, dass die Sekte alle mindestens 24 Monate auf der Hefe kriegen und das ist schon aber so stolz drauf sein, dass es mittlerweile ausgeht. Außerdem, und das war auch so ein Schritt, der gar nicht so easy war, gehen mittlerweile erst 3 Monate nach dem Degagement die Sekte raus zu den Händlerinnen und Händlern, damit sie ein bisschen Zeit zum Ruhen haben.
Ja.
Die anderen haben gesagt, das ist gerade beim zweiten Mal, also bei der zweiten Charge, die sie machen, im Herbst, schwierig.
Ich glaube, da wollen ja alle schon was nach. Ja, ja.
Vor Weihnachten ist es immer ein bisschen ein Chaos, aber das haben sie jetzt auch langsam aber sicher durchgesetzt.
Ja, muss da, weil das ist sonst, wenn das Produkt dann nicht genauso ist, wie es das du beim Endkunden eigentlich präsentieren willst, ist es halt blöd, weil wenn das dann wer trinkt und sagt, es ist eigentlich gar nicht so geil, dann hast du halt einen potenziellen Stammkunden komplett verloren.
Yep, so weil, ist es.
Dass das wirklich dann nochmal nachverkostet, wir sehen es ja selber bei uns, das ist immer dann schon nochmal so eine extra Schwelle.
Viel mehr Überwindung. Genau. Wenn ich es das erste Mal kostet, habe ich mir gedacht, meh. Dann, dass ich da wieder zurück hingehe und nicht zu was Neichen, wo ich mir denke, das habe ich noch nicht gehabt, das habe ich noch nicht gehabt.
Ja, genau.
Ganz anders. Ich meine, man muss es eh machen, wir lernen eh dazu, was das angeht. Aber
korrekt.
Case in point, Stefan Krämer.
Richtig.
Aber ja, das gehört einfach dazu, dieses sich durchsetzen, auch gegenüber dem, was die Händlerinnen und Händler wollen. Das Einzige, was so die Anna alleine macht im Übrigen, zumindest großteils alleine macht, sagt sie, ist das Büro. Vor allem jetzt, wo der Nachwuchs da ist und ihr Bewegungsradius gerade ein bisschen eingeschränkter ist. Macht sie das vielleicht nur so ein bisschen mehr alleine.
Ja.
Deswegen ist der Christian auch aktuell ein bisschen mehr draußen unterwegs, was Messen und so weiter angeht, weil das hat natürlich auch sie viel gemacht. Und im Normalfall ist sonst ist sie aber eher fürs Marketing zuständig. Ich habe gesagt, für so Sachen wie telefonieren mit diesen Podcastern.
Ja, genau.
Sie hat gesagt, ja, that's your business. Und gerade aktuell, das ist auch ganz spannend, beschäftigt sie dieses Thema Export sehr, sehr stark.
Ja.
Damit haben sie erst letztes Jahr so richtig angefangen. Ah, okay. Deswegen ist
davor ist das alles weniger, Deutschland gewesen.
Ja, ja, 95% Deutschland.
Oh.
Bis 2023 tatsächlich.
Okay.
Das haben sie einfach davor überhaupt nicht gepusht gehabt, weil es halt in Deutschland alles weggegangen ist.
Ja, also sie
haben
eher kämpfen, geht, ne?
Naja, sie haben kämpfen müssen, also sie waren teilweise ausverkauft.
Ja.
Das war eigentlich nicht optimal als Grund.
Ja.
Und jetzt kommt das Ganze langsam in einen Flow. Ich meine, ist eh klar, das ist halt Sache bei solchen Sachen, bei neu gegründeten. Du musst halt irgendwo ein bisschen Geldfluss herkriegen, weil die Sektkellerei kann ich nicht durchfordern. Das ist eh klar, die muss sich selber ein bisschen durchfordern. Und dementsprechend hat das alles erst ein bisschen in Einklang kommen müssen, aber jetzt haben sie eben die Möglichkeit, dass sie sich ja darauf konzentrieren. Also ab letztem Jahr, ab 2023, haben sie jetzt ein paar Länder dazu gekriegt. Norwegen war tatsächlich schon vorher, das waren in diesen 5% drinnen, die vorher schon dabei waren. Und 2023 sind Schweden, Holland und Belgien dazu gekommen.
Ja,
und Start 2024 jetzt auch Österreich.
Ja, sehr gut. Aber es sind ja auch alles Länder, die jetzt grundsätzlich einmal Sinn machen, weil gerade da oben Skandinavien waren da halt so schönen, feinen, eleganten Schaumwein sagst, das funktioniert halt in dieser ganzen Naturweinecke, sage ich jetzt mal, schon auch wirklich, wirklich gut. Ne?
Genau, so ist es.
Aber.
Und gerade, weil der Champagner jetzt aktuell auch nochmal so ein bisschen angezogen hat mit den Preisen und immer noch in die Höhe geht, ist der deutsche Sekt im Export jetzt auch nochmal spannender geworden, sagt die Anna. Das heißt, sie sieht da durchaus auch noch mehr Potenzial und jetzt sind sie sehr offen für Neues. Jetzt können sie es langsam angehen, dieses Thema. Und wie schon gesagt, das passiert ja jetzt laufend. Mittlerweile haben sie ganze 50.000 Flaschen pro Jahr. Das heißt, da kann man schon ein bisschen was abgeben auch an andere Länder.
Man ist immer noch nicht viel. Ne? Also.
Nein, aber so viel mehr wird es auch nicht.
Mengenmäßig. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja vorher schon die Aussage mit quasi, mit die Fässer sind jetzt eigentlich voll, dann wird ja, genau, halt mengenmäßig und auch flächenmäßig bisschen, wahrscheinlich nicht mehr so viel gehen. Ne?
Nein, also gerade flächenmäßig, glaube ich, haben sie überhaupt nichts vor. Ich meine, jetzt würde das jetzt im Prinzip eh gleich nochmal alles im Detail. So mengenmäßig wollen sie nicht mehr wirklich wachsen.
Ja.
Also der Gewölbekeller sagt dann eben auch langsam aber sicher nein. Mhm. Ein bisschen was kommt eben nur, aber dann nicht mehr so viel. Mit ihren Sektlinien haben sie es jetzt auch schon sehr schön gefunden. Sie haben so diese drei Einsteiger unter Anführungszeichen. Das ist der Blanc de Noir, der Blanc de Blanc und der Rosé. Mhm. Drüber haben es dann die Einzelrebsorten, also den Riesling, den wir schon mal gehabt haben,
ja,
Chardonnay und Pinot Noir.
Mhm.
Und dann gibt es eben einerseits die Grand Cuvée, Freundeskreis.
Mhm.
Zwillingsbruder gibt es aktuell nicht. Kann sein, dass es einmal wieder kommt, wenn es reinpasst und mit nicht, dann nicht.
Mhm.
Und außerdem haben es Lagensekte. Aktuell ist einer heraus. Ah. Bald kommt nur ein Chardonnay dazu. Also das gibt es auch. Auch das da spielen sie. Das ist
spannend.
Und wenn es halt Sinn macht, dann kommt wieder irgendwo ein Lagensekt raus.
Ah, cool.
Genau.
Weil die ganzen Lagensachen sind schon immer
absolut
halt spannend, weil das oft an Komplexität schon einmal gewinnen kann. Und das ist jetzt schon ganz geil.
Ja, da kommt jetzt bald wieder einer, den man dann hoffentlich auch kriegen kann.
Sehr, sehr schön.
Weil aktuell ist das Problem, dass man es nicht kriegt.
Na klar.
Because they are gone. Da gibt es nicht so viel davon.
Ja.
Aber ja, das sind so diese drei Ebenen, die sie quasi haben.
Mhm.
Natürlich ist nichts in Stein gemeißelt. Also es kommen jetzt nur so ein paar frische Junganlagen, langsam in Ertrag. Da kommt noch ein bisschen was dazu an Trauben natürlich. Aber wachsen wollen Anna und Christian jetzt vor allem im Bereich Qualität und nicht mehr im Bereich Quantität.
Ja. Sehr, sehr gut.
Und wohin die beiden hinwachsen, das ja, bleibt
bin
spannend.
Ich sehr gespannt, weil ich meine, die Qualität ist ja jetzt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Also yes.
Finde ich natürlich gut, wenn die dann noch mehr pushen, weil mehr ist mehr.
Also ich freue mich jetzt auch sehr auf diesen Lagen-Chardonnay.
Ja.
Auf den bin ich sehr gespannt.
Ja.
Das wird sicher cool.
Ja.
Und ja, ansonsten neuer Jahrgang.
Ja, schön.
Coming soon.
Sehr, sehr schönes Ding. Kann man auf jeden Fall sehr gut kaufen und trinken, weil macht halt Spaß. Ist leer. Schöne Folge. Super.
Und natürlich muss ich dem lieben Udo nochmal Danke sagen. Der hat mich jetzt letztendlich auch wirklich dazu gepusht, dass ich die Folgen jetzt mache, weil er auch gefragt hat, wann jetzt der Sekthaus Krakt denn endlich kommt. Jetzt haben wir schon alle anderen gehabt.
Naja, fair.
Und ich habe gesagt, das ist ein sehr guter Punkt. Die stehen auf meiner Liste. Ich bestelle mir jetzt einmal den ganzen Haufen Verguss natürlich und schaue, welchen ich nehme.
Ja. Machen wir Praxis zu diesem letzten Anstoß.
Ja, ganz genau. Klar.
Habe ich auch, also ich habe auch die Geschichte so nicht gekannt im Detail. Natürlich halt nur so diese ganz groben Eckpunkte, Sekthaus und Pfalz, auf das bin ich noch gekommen, aber wer da jetzt da genau dahinter steckt und auch das mit der Versektung insgesamt, ist natürlich super spannend.
Mhm.
Sehr, sehr coole Folge, vielen Dank, dass du es mitgenommen hast. Wir sind damit am Ende unserer Folge angelangt, sagen danke fürs Zuhören, freuen uns weiterhin selber Feedback und Weinvorschläge. Jetzt kommen gerade wieder einige Sachen rein, das finde ich natürlich super. Könnt ihr uns gerne jederzeit an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at senden. Aufpassen, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide senden. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns dort bewertet. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.